Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag.
Es ist Zeit, Alarm zu schlagen. An jedem Tag wächst die Zahl der Menschen auf unserem Planeten um 300.000, in jeder Woche um über 2 Millionen. Aber wir wollen das nicht wissen. Noch ist es nicht unser Problem. Wenn wir es merken, wird es zu spät sein. Es ist schon jetzt zu wenig Platz auf dieser Erde. Nicht Kriege, Seuchen und Naturkatastrophen. Es sind die Menschen selbst, die ihren Lebensraum vernichten. Wer die Umwelt schützen will, der muss die Welt bewahren. 5 Milliarden sind genug.
Geht hin und vermehret euch, heißt dieser Titel von Udo Jürgens aus dem Jahr 1988. Haben Sie erkannt, wer das Intro gesprochen hat? Der damalige Tagesthemenmoderator Hans-Joachim Friedrichs, der immer dafür herhalten muss, wenn jemand sagen will, dass sich Journalisten nicht für etwas einsetzen dürfen. Zitat: Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, dabei ist das aus dem Zusammenhang gerissen. Denn Friedrichs hat sich durchaus engagiert, wie in diesem Lied, gegen die Sexualmoral der katholischen Kirche, aber auch für die Umwelt. Friedrichs war es aber wichtig, dass das nicht auf seine Arbeit durchschlug. Wie Journalisten heute ihr Engagement vom Job fernhalten, darüber sprechen wir gleich in Medias Res. Und außerdem über Rechtsextremismus und Linksextremismus. In Deutschland ist die Erhitzung der Erde mittlerweile Dauerthema. Auch in der Politik wird seit den Protesten von Fridays for Future viel intensiver darüber diskutiert als noch vor einem Jahr. Auch abseits der Klimakonferenzen, auf denen sperrt sich ja unter anderem die US-Regierung gegen schärfere Maßnahmen. In den USA selbst ist die Situation anders. Dort gibt es viel weniger Druck durch Aktivisten und Medien und die Klimakatastrophe ist dort viel seltener Thema als hier. Mittlerweile tut sich aber auch in den US-Medien was. Über früher und heute sehen wir staatlich.
Wenn Hollywood-Star Jane Fonda vor dem Kapitol in Washington zu ihren allwöchentlichen Klimademos ruft und sich manchmal sogar festnehmen lässt, dann sind die US-Medien da und berichten ausführlich, manche live.
That's Jane Fonda.
Das ist Jane Fonda auf einem neuen Kreuzzug, dieses Mal gegen den Klimawandel. Jeden Freitag in den vergangenen 2 Monaten hat die Oscar-prämierte Kultschauspielerin und lebenslange Aktivistin Demonstrationen in der Hauptstadt angeführt.
Nation's Capital.
Wenn es aber um Inhalte geht, um die Ursachen für den Klimawandel und mögliche Lösungen, dann halten sich die US-Medien oft zurück. Als der Weltklimarat 2018 einen wegweisenden Sonderbericht zur Erderwärmung veröffentlichte, haben das gerade mal 22 der 50 größten US-Zeitungen berichtet. Talkshow-Moderator Chris Hayes vom Sender MSNBC hat es auf Twitter einmal so formuliert: Jedes Mal, wenn sein Sender über Klimawandel berichte, sei das ein echter Quotenkiller. Daher die mangelnde Begeisterung der Redakteure. Mark Hertzgard ist Reporter für die Wochenzeitschrift The Nation und berichtet seit über 30 Jahren aus verschiedenen Ländern über Klimafragen.
Every time I came back to the United States,
jedes Mal, wenn ich wieder in den USA war, fiel mir auf, dass die Berichterstattung über den Klimawandel hier so 10 Jahre hinter der in Deutschland und generell in Europa zurücklag. Damit meine ich, dass in den USA nicht viel berichtet wurde und wenn, dann sehr schlecht. Die US-Medien stellten beide Seiten als gleich glaubwürdig dar. Vielleicht gibt es den Klimawandel, vielleicht nicht. Hier wird das Thema eher politisch behandelt und nicht wissenschaftlich. Das war so in den 90ern und auch noch bis ins vergangene Jahr. Ein Problem sei auch, dass in den US-Medien oft die Grundkenntnisse über das Thema fehlten, sagt David Romps. Er ist Klimawissenschaftler an der University of California in Berkeley und hat exemplarisch die Berichterstattung der New York Times von 1980 bis heute untersucht. Wir haben in der New York Times nach den 5 wichtigsten Fakten zum Klimawandel gesucht und festgestellt, dass sie größtenteils fehlen. Die Tatsache, dass es einen Konsens der Wissenschaftler gibt, was den Klimawandel angeht, erscheint nur in 4% der Artikel. Dass die CO2-Konzentration heute höher ist als jemals zuvor, erwähnt nur 1% der Artikel. Ich denke, diese Mängel in der Berichterstattung verhindern, dass das amerikanische Publikum versteht, worum es geht und dass die Menschen etwas gegen den Klimawandel tun. Doch es gibt auch einen positiven Trend, berichtet Max Boykoff. Er leitet das Media and Climate Change Observatory in Colorado, das vor allem die Quantität der Klimaberichterstattung weltweit untersucht. Die US-Berichterstattung ist tatsächlich über die Jahre stark angestiegen und im Jahr 2019 gab es so viele Artikel wie fast noch nie. Wenn es allerdings darum geht, Klimawandel nicht nur als isoliertes Phänomen zu betrachten, sondern auch die Verbindungen aufzuzeigen zu politischen Überlegungen und sozialen Fragen wie zum Beispiel Migration, wie ist da der Zusammenhang zum sich ändernden Klima, da liegt noch Arbeit vor uns. Um die Situation zu verbessern, hat Journalist Mark Hertzgard zusammen mit einem Kollegen Ende 2018 Covering Climate Now ins Leben gerufen. Ein Zusammenschluss verschiedener Medienhäuser, vor allem in den USA, aber auch weltweit, der sich vornimmt, mehr und besser über Klima zu berichten. In Deutschland sind unter anderem die Taz und der Stern dabei. Die Initiatoren beraten Redaktionen, Artikel werden ausgetauscht. Im vergangenen September gab es eine Week of Coverage, eine Art konzertierte Aktion der Berichterstattung.
The value, I think, of covering climate now is that we have enabled.
Wir haben es mit der Initiative geschafft, dass Journalisten, die in der Vergangenheit mit dem Thema Klimawandel nicht durchdrangen in ihren eigenen Redaktionen, jetzt mehr Gehör bekommen, weil sie sagen können, guck mal hier, CBS News macht das, Reuters macht das auch und AFP. Unser erstes Ziel war es, das Klimaschweigen in den USA zu brechen. Ich denke, das haben wir geschafft. Jetzt wird die Herausforderung sein, die Berichterstattung zu verbessern. Einige große Medien wie die New York Times oder die Washington Post haben sich der Initiative nicht angeschlossen. Sie wollen sich nicht dem Vorwurf des Aktivismus aussetzen. Mark Hertzgard kann das nicht verstehen. Die Verpflichtung von Medien zum Abbilden beider Seiten einer Debatte ende dort, wo die eine Seite nicht den Stand der Wissenschaft respektiere, sagt er. So wie beim Klimawandel.
Wenn man so klare wissenschaftliche Erkenntnisse hat wie bei der Erderhitzung, ist es also für viele Journalisten leicht, sich auf diese Seite zu stellen. Aber dürfen sie auch konkrete Konsequenzen fordern, ohne sich angreifbar zu machen? Darf man zum Beispiel als Journalistin bei Fridays for Future mitlaufen oder macht einen das befangen in seiner Arbeit? Stefan Römermann hat Kollegen gefragt, die sich für etwas engagieren.
Das Thema Menschenrechte liegt Kai Bandermann schon lange am Herzen. Er arbeitet als freier Journalist unter anderem für den WDR und andere öffentlich-rechtliche Sender und ist Vorsitzender des Pressevereins Ruhr. Privat engagiert er sich außerdem schon seit Jahrzehnten bei der Organisation Amnesty International. Schnell war er dort für die Pressearbeit seiner lokalen Gruppe zuständig, erzählt er.
Und habe dann meinen Kollegen in den Redaktionen mit Pressemitteilungen und anderen Dingen zugearbeitet. Dann sagten aber plötzlich die Redaktion, das war in dem Fall eine lokale Tageszeitungsredaktion, wenn du doch bei Amnesty International bist und all die Themen und Fakten kennst, dann bist du doch der Beste, der für die Zeitung den Artikel schreiben kann.
Für Bandermann kam das allerdings nicht in Frage.
Da habe ich gestutzt und habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Denn ich fühle mich da befangen in gewisser Hinsicht und vor allem finde ich es nicht fair und transparent den Leserinnen und Lesern der Tageszeitung gegenüber. Das hat keiner verstanden. In der Redaktion hat man das nicht verstanden und meine Amnesty-Freunde sagten auch, das ist schade, ne? Dann hätten wir doch einen tollen Artikel von dir in der Zeitung gelesen, aber ich wollte das nicht.
Tatsächlich war es aber wohl die richtige Entscheidung, findet auch Sigrun Rottmann, die an der Technischen Universität Dortmund Journalistik unterrichtet. Die journalistische Arbeit und das gesellschaftliche oder politische Engagement sollten unbedingt sauber getrennt werden, sagt Rottmann.
Weil wir nicht davon ausgehen können, dass selbst die integersten Journalistinnen und Journalisten über das, wofür sie sich engagieren und wofür sie brennen, unvoreingenommen berichten können. Insofern bin ich total dafür, dass sie beides tun, wenn sie es möchten. Nur ich finde, sie sollten das nicht beides miteinander vermischen.
Die wichtigste Grundregel ist für Rottmann deshalb, auf keinen Fall über Organisationen berichten, bei denen ich selbst Mitglied bin oder für die ich arbeite. So hält es auch die Berliner Journalistin Leonie Sontheimer, die unter anderem für die Taz und den öffentlich-rechtlichen Jugendkanal Funk arbeitet. Sie ist schon seit ihren Teenager-Tagen bei Greenpeace aktiv. Berichte über Greenpeace oder Greenpeace-Aktionen sind für sie deshalb tabu. Auch ansonsten versucht Sontheimer, ihren Beruf und das Engagement in der Umweltbewegung zu trennen.
Bevor ich zu einer Demo gehe, entscheide ich, gehe ich da jetzt privat hin oder gehe ich da als Journalistin hin und dann verhalte ich mich auch dementsprechend. Ich war jetzt in den letzten Tagen mit bei dem Protestmarsch zum Weltwirtschaftsforum nach Davos, bin 2 Tage mitgelaufen und da bin ich eigentlich die größte Zeit vorn weggelaufen und habe gefilmt. Also das war ganz klar, dass ich dann nicht teilgenommen habe als Protestierende.
So ähnlich geht es auch Markus Beckedahl. Er ist Gründer des Online-Nachrichtenportals netzpolitik.org und sieht sich heute ganz klar als Journalist. Auch wenn er vor vielen Jahren mal als bloggender Netzaktivist gestartet sei. Doch das ist lange her. Inzwischen orientiere er sich bei seiner Arbeit am Pressekodex und am journalistischen Handwerk. Andererseits wird er immer wieder auch als Experte angefragt und saß sogar schon als Sachverständiger in einer Enquetekommission des Bundestages, erzählt Beckedahl.
Was dann manchmal zu Situationen führt, dass ich auf der einen Seite über zum Beispiel politische Prozesse berichte, auf der anderen Seite aber auch dann wiederum meine Expertise eingeholt wird von anderen Medien, das bei denen einzuordnen oder aber von der Politik über Stellungnahmen oder Debatten daran teilzunehmen.
Mit dieser Doppelrolle gehe er aber transparent um, sagt Beckedahl, beispielsweise mit einem kurzen Hinweis im Artikel. Auch für Journalistikdozentin Sigrun Rottmann ist in solchen Fällen Transparenz entscheidend. Und hier seien viele Medien tatsächlich auf einem guten Weg. Nicht nur bei ganz klaren Interessenkonflikten, sagt Rottmann.
Dass zum Beispiel bei einigen Magazinen jetzt unter den Artikeln der Name mit einem kleinen Bild und ein paar Informationen über diesen Autor, Autorin steht, warum sie sich überhaupt für dieses Thema interessieren. Ich habe den Eindruck, dass sich das weiterentwickelt und dass da immer mehr auch drauf geachtet wird. Grundsätzlich gibt es da eine höhere Sensibilität für dieses Thema.
Findet die Journalistikdozentin Sigrun Rottmann von der TU Dortmund im Beitrag von Stefan Römermann.
Medias Res. Drei Fragen an
Ralf Höcker, Presserechtler aus Köln, vertrete als Anwalt Betroffene von Medienberichterstattung, das heißt Unternehmen, Politiker, Prominente und auch ganz einfache Leute gegen die Journalisten.
Was läuft gut in den Medien?
Es läuft gut, dass es immer mehr Medien gibt, dass immer mehr Leute zu Medien werden. Ich selbst auch, ich bin ein kleines Medium, aber ich habe auch ziemlich viele Follower mittlerweile. Und das finde ich gut, denn es führt zu mehr Meinungsvielfalt.
Was läuft schlecht in den Medien?
Dass diese Meinungsvielfalt leider auch mit gesetzlichen Maßnahmen beschränkt wird. Also ich fände es gut, wenn es viele, viele Stimmen gibt, die sich zu möglichst vielen Themen äußern können, ohne in diesen Meinungsäußerungen beschnitten zu werden.
Und bei Ihnen?
Bei mir läuft als Anwalt gut, dass durch das Verbreitern der Medienlandschaft, dadurch, dass es immer mehr Medien gibt, wir auch mehr Fälle bekommen, sodass die Kanzlei ständig wächst und wir mittlerweile auf Seiten der Betroffenen die größte Kanzlei in Deutschland sind.
Was in Deutschland über Rechtsextremismus bekannt ist, haben nicht nur Journalisten und Journalistinnen recherchiert, es sind auch Aktivisten, vor allem aus dem linken bis linksextremen Spektrum, die Informationen über Neonazis sammeln und veröffentlichen. Davon profitieren dann wiederum auch Journalisten und die Öffentlichkeit. Es sind meist unbekannte Rechercheure, die sowas teils in ihrer Freizeit machen. Das gehört gewürdigt, findet unser Kolumnist Matthias Dell.
In der vergangenen Woche hat Innenminister Seehofer Combat 18 verboten. Die gewaltbereite rechtsextreme Gruppe gilt als bewaffneter Arm des in Deutschland bereits verbotenen Neonazi-Netzwerks Blood and Honor. Seehofers Schritt wurde begrüßt. Zugleich gab es auch Kritik, dass der Innenminister zu spät gegen die klandestine Organisation vorgehe.
Die Frage, warum die Gruppe verboten werden sollte, ist längst beantwortet,
hieß es etwa in einem Kommentar hier im Deutschlandfunk. Wenn man sich nun fragt, woher diese Antworten kommen, was Combat 18 ist, wer sich dort vernetzt, dann landet man in einem journalistischen Spezialbereich. Es ist nämlich nicht so, dass sich das Wissen über die gewaltbereite extreme Rechte den Titelgeschichten des Spiegel verdankt oder aus langwierigen Recherchen anderer großer Medien stammt, die dafür einen Journalistenpreis nach dem anderen abräumen. Und es ist auch nicht so, dass Informationen über solche Gruppen nur bekommt, wer wie ein Innenminister von Geheimdiensten gebrieft wird. Die Beobachtung der extremen Rechten geschieht in Deutschland durch Kollektive, die verdeckt und anonym arbeiten und die ihre Recherchen dann auf Plattformen oder in Fachmagazinen veröffentlichen, die als antifaschistisch gelten. Die Antifa ist ein Reizwort in Politik und Öffentlichkeit, bei dem man manchmal den Eindruck kriegen kann, es mobilisiere stärkere und entschiedenere Abwehrreaktionen, als dass die Verbrechen und Strategien von Neonazis tun, also der Leute, gegen die das Anti sich richtet. Dass rechtsextreme Stimmung machen gegen die Antifa ist kein Wunder. Denn von dieser Seite ist nicht mit Verharmlosung, Kleinreden oder Ignoranz gegenüber rechter Gewalt zu rechnen. Auf den Plattformen, in den Infoblättern und Facharchiven werden laufend Informationen gesammelt, die zu verstehen helfen, mit wem man es bei der gewaltbereiten Rechten zu tun hat. Die umfassendste Darstellung zu Combat 18 in der jüngeren Zeit wurde etwa im Sommer 2018 auf dem Portal exifrecherche.org veröffentlicht. Ein 180.000 Zeichenriemen. Eine Textmenge also, für die man schon ein schmales Buch bräuchte, weil sie in Zeitschriftenartikeln nicht mehr messbar ist. Geschrieben sind diese Texte in großer Nüchternheit. Sie bilden die Wirklichkeit nicht ab durch schicke, szenische Dramatisierungen, mit denen man sich für Journalistenpreise in Schale wirft. Vielmehr leben sie von Aufzählungen und Verknüpfungen. Wer wann mit wem wo was gemacht hat. Grundlagenforschung an der Information, könnte man sagen. An einem Wissen, auf das andere, professionelle Medien im Bedarfsfall zurückgreifen können. Als im letzten Sommer Stefan E. als mutmaßlicher Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke bekannt wurde, war dessen kriminelle, gewalttätige Vorgeschichte schnell abrufbar, weil der Rechtsextremist für die antifaschistischen Rechercheplattformen und Facharchive eben kein Unbekannter war. Wenn der Innenminister nun entschlossener gegen rechtsextreme Gruppierungen vorgehen will, dann wäre das für Medien und Gesellschaft vielleicht ein Anlass, die häufig kaum oder schlecht bezahlte Arbeit von Fachleuten zu würdigen, die für das Verständnis des deutschen Rechtsextremismus wichtig sind.
Matthias Dell über die verdeckten Sammler von Infos zum Rechtsextremismus. Wir gehen ans andere Ende des Spektrums. Durfte die linksextreme Plattform links unten in die Media verboten werden oder nicht? Gestern haben wir über den Fall berichtet. Seit heute Vormittag wird darüber am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt. Es geht weniger um die teils verbotenen Inhalte auf der Plattform, sondern vor allem darum, ob das Verbot der Plattform selbst rechtens ist und richtig verhängt wurde. Aus Leipzig berichtet Silvia Stadler.
Unter großen Sicherheitsvorkehrungen hat am Bundesverwaltungsgericht der Prozess gegen das Verbot der Internetplattform links unten in die Media begonnen. Die 5 Personen, denen der Verbotsbescheid 2017 zugestellt wurde, erschienen nicht selbst vor Gericht, sondern ließen sich von ihren Anwälten vertreten. Die Richter wollten zunächst die Frage klären, ob die 5 klageberechtigt sind, denn sie hatten bislang bestritten, Mitglieder des Vereins links unten zu sein. Wenn der Verein anonym bleiben will, argumentiert der Vertreter des Bundesinnenministeriums, dann müssten die Kläger eben auch die Folgen tragen, insofern, als sie dann nicht gegen das Vereinsverbot klagen könnten. Im Übrigen hielten sich die Kläger nicht an das von ihnen beanspruchte Telemediengesetz, da sie im Impressum auf ihrer Seite keinen verantwortlichen Redakteur benannt hatten.
Ein Urteil könnte es noch heute geben, hat der Vorsitzende Richter gesagt. Das hören Sie dann hier im Deutschlandfunk. Hintergründe zum Prozess um das Verbot von links unten in die Media und zur Plattform an sich finden Sie auf deutschlandfunk.de. Diese Geräusche kennt jeder. Augenklimpern und Posaunen. Mit der Sendung mit der Maus sind Generationen von Kindern aufgewachsen. Inzwischen gibt es sie nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Radio. Sören Brinkmann hat dazu Macher und Kinder befragt.
Radio höre ich immer abends, so 7:15, kommt dann immer sowas für Kinder, eine Geschichte.
Für Tom gehört das Radio zum Alltag. Der 8-Jährige aus der Nähe von Leverkusen hört vor allem am Wochenende gerne zum Tagesausklang. Sein Klassenlehrer Michael Waldmann bemüht sich, schon bei den Grundschülern das Interesse zu wecken.
Es ist natürlich auch was, wo man hier in der Schule dann anknüpft, wenn wir hier Geschichten lesen. Dann hat man natürlich einen Vorteil, wenn man da geübt drin ist, einer Geschichte zu folgen über mehrere Minuten.
Schon mehrmals hat er in seiner Klasse die Kinder-Radio-Nacht veranstaltet. In der Schule verfolgen die Kinder ein mehrstündiges Live-Programm mit Hörspielen, Reportagen und Musik. Ein Angebot mehrerer ARD-Sender.
Also manche sind wirklich fast hier ins Radio reingekrochen. Aber nur wenn man das überhaupt mal erlebt, kann man davon natürlich auch nur gepackt werden. Und wenn da ein bisschen was hängen bleibt bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Familie, dass es dieses Radio gibt und es zwischen 7 und 8 da ein Kinderprogramm gibt, dann wäre da schon viel gewonnen.
Entscheidend sei der richtige Umgang mit Medien, egal ob Radio, Fernsehen oder Internet, sagt Michael Waldmann. In seine Klasse geht auch Enna.
Kinderradiosender höre ich auch sehr gerne, zum Beispiel wenn wir zur Schule fahren oder irgendwo anders hin. Ich höre halt auch sehr gerne Musik.
Eine bekannte Musik aus dem Fernsehen läuft seit wenigen Wochen auch im Radio.
Lach- und Sachgeschichten zum Hören.
Der WDR kündigte im vergangenen Jahr an, Zitat, die Maus spricht nicht. Und trotzdem startete der Sender am 1. Dezember die Maus zum Hören als Ersatz für das Kinderradioprogramm Kiraka.
Vorher haben wir 1 bis 2 Stunden Live-Programm gemacht in WDR 5 Kiraka. Eine Live-Sendestunde haben wir immer noch von 19.04 bis 20 Uhr jeden Tag auf WDR 5.
Andreas Blendin ist mitverantwortlich für das neue Programm.
Was wir jetzt aber mit der Maus machen, ist wirklich originär immer ein neues Programm an jedem Tag der Woche, 7 Tage die Woche, immer 2 Stunden. Das heißt jede Woche 14 Stunden neues Kinderprogramm.
Die Sendung mit der Maus zum Hören. Ein Programm, das sich an Grundschüler ab 6 Jahren richtet. Diese Altersgruppe hat auch Sabine Feierabend im Blick. Regelmäßig veröffentlicht sie mit einem Forschungsverbund in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die sogenannten KIM-Studien: Kindheit, Internet, Medien.
Wir sehen Veränderungen in den Haushaltsausstattungen, die natürlich immer mehr in Richtung digitale Medien gehen. Wenn wir in die Kinderzimmer selbst reingucken, bis vor ein paar Jahren war da natürlich das Fernsehgerät an erster Stelle, so ein gutes Drittel immer. Mittlerweile sieht es aber so aus, dass das Smartphone das Gerät ist, was am häufigsten sozusagen im Besitz von Kindern ist.
Es zeige sich, so Sabine Feierabend, dass mit immer selbstständigerer Mediennutzung bei älteren Kindern immer stärker die Angebote gefragt sind, die zeitunabhängig abgerufen werden können. Wichtigste Themen sind Freundschaft, Sport oder Schule.
Wenn wir sehen, dass bei den 10-Jährigen schon 70% ein Smartphone haben, dann ist es natürlich unter Umständen auch für Eltern sicherer oder sie wissen, okay, ich bin hier in einem geschützten Angebot, in einer App und kann mich eben darauf verlassen, ohne dass ich die ganze Zeit daneben sitzen muss, dass mein Kind dann eben in dieser Umgebung auch bleibt und nicht woanders hinkommt.
Auch der WDR hat inzwischen viele Inhalte in seiner Maus-App zusammengefasst.
Die Maus, das ist ja der Klassiker oder das Symbol für Kinderprogramme in Deutschland schlechthin. Ne? Die Eltern kennen das, die Großeltern kennen das.
Und die Menschen bringen ihr einfach ein großes Vertrauen entgegen.
Daraus folgt, man setzt noch stärker auf die Marke Sendung mit der Maus. Andreas Blendin.
Die Maus ist eine Marke, die seit über 50 Jahren von ganz vielen Vorgängergenerationen von Redakteurinnen und Redakteuren hier im Westdeutschen Rundfunk liebevoll gepflegt und aufgebaut wurde. Eine Marke, die sehr behutsam immer weiterentwickelt worden ist und das haben wir jetzt auch versucht im Audio zu machen.
Doch der Schritt ist auch auf Kritik gestoßen in den Tagen und Wochen nach der Umstellung. Viele wünschten sich die Radiostimmen der Bärenbude zurück.
Hallo, hallo, hier melden sich die Kuschelbären, Johannes und Stachel.
Oder beklagten, dass zu viel Pop und zu wenig kindgerechte Musik gespielt werde und die Kleinsten aus dem Blick geraten könnten. Im Online-Gästebuch meldeten sich die jungen Hörerinnen und Hörer zu Wort, die sich den Kiraka zurückwünschen. Hier heißt es zum Beispiel, bei den Maussendungen wiederholten sich die Beiträge gefühlt häufiger. Doch dass sich das Angebot verkleinert hat, da widerspricht Andreas Blendin.
Das merken wir auch im Arbeitsalltag. Was wir neu und live produzieren, ist ein Vielfaches mehr als vorher.
Auch Angebote für das Vorschulalter sollen noch in diesem Jahr neu entwickelt werden, verspricht Andreas Blendin. So können Kinder vom Kleinkind bis zum Grundschulalter auch mit Geschichten aus dem Radio aufwachsen. Zum Beispiel als Abendritual vor dem Schlafengehen. Grundschullehrer Michael Waldmann.
Dass bei Geschichten, ob sie vorgelesen werden oder aus dem Radio kommen oder von einer guten Hörspiel-CD kommen, dass da die Fantasie angeregt wird, man was für seinen Wortschatz tut, das hilft einem dann schon.
Über die neue Radiosendung mit der Maus hat Sören Brinkmann berichtet.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Gerd Püllmann. Ich bin von der Frankenpost in Marktredwitz. Und unser Aufmachen morgen heißt: Landkreis schreibt Klimaschutz ganz groß. Es geht darum, dass der Landkreis Wunsiedel 2 neue Klimaschutzmanager einstellt, die unter anderem den 17 Kommunen beiseite stehen, wenn es darum geht, etwa die Rathäuser auf den neuesten Stand zu bringen. Die beiden Herren möchten auch eine nachhaltige Beschaffung sämtlicher Büromaterialien initiieren. Das heißt konkret, bei Ausschreibungen geht es nicht nur um den günstigsten Preis, sondern auch um Klimaschutz und Umweltverträglichkeit der Materialien.
Der Büchermarkt stellt gleich einen Roman über die Geschichte der Native Americans vor, geschrieben von einem, der sich auskennt, denn Tommy Orange gehört zu den Cheyenne and Arapaho Tribes. Ich habe gewusst, dass ich das nicht hinkriege. Dort heißt sein Roman. Ab 16.10 Uhr hier im Deutschlandfunk dann auch richtig ausgesprochen. Uns gibt's morgen wieder um 3:45 Uhr. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Tschüss.